Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast in unserem mobilen Podcast-Studio, das wir heute in Stuttgart im Haus der Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag aufgebaut haben. Die Fachgruppe WIV, Apotheker in Wissenschaft, Industrie und Verwaltung, hat eine Broschüre über die Tätigkeitsfelder für Apothekerinnen und Apotheker herausgegeben. Darin heißt es, Medien eröffnen den Apothekern ein sehr interessantes Beschäftigungsfeld. Aufgrund ihrer breiten naturwissenschaftlichen Ausbildung sind Pharmazeuten in der Lage, Arzneimittelinformation und wissenschaftliche Zusammenhänge, aber auch berufspolitische Sachverhalte adressatengerecht aufzuarbeiten. Allerdings sind die Stellen in den Medien sehr begrenzt. Ob die Situation treffend beschrieben ist, das will ich heute mit der Chefredakteurin der Deutschen Apothekerzeitung diskutieren. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo.
Ich möchte dich den Hörerinnen und Hörern etwas näher vorstellen und natürlich die erste Frage: Was hat dich denn bewegt, Pharmazie zu studieren?
Ich habe mich in der Schule, in der Kollegstufe, war immer so die Naturwissenschaften mein Ding. Und dann habe ich überlegt: Biologie, Chemie. Dann bist du Biologe, bist du Chemiker und was machst du dann? Und dann habe ich mir gedacht, Pharmazie, das ist alles so ein bisschen, Interesse an Medizin hatte ich auch und so bin ich dann in der Pharmazie gelandet.
Das heißt, eine familiäre Vorprägung gab es nicht, der Schwerpunkt war wirklich das naturwissenschaftliche Interesse.
Ja, meine Mutter ist Medizinerin, deswegen hatte ich von der Seite ein bisschen medizinisches Interesse, aber keinerlei Apotheken in der Familie.
Du hast in München studiert?
Genau.
Wie sind deine Erinnerungen?
Also ich kann tatsächlich, wenn alle sagen, das Studium war so schlimm, das kann ich gar nicht so nachvollziehen, aber vielleicht verklärt man die Vergangenheit auch ein bisschen. Ja, es war viel Labor, es war bestimmt auch viel zu lernen. Ich war, glaube ich, eher einer von denen, die sich da so durchgewurschtelt haben. Ich war bestimmt nicht bei den Besten, aber ich fand es eigentlich, diese Laborgemeinschaften fand ich total schön. Das ist, glaube ich, was, was man in anderen Studiengängen nicht so hat, dass man da so ein enges Verhältnis hat. Ich war im BPRD engagiert. Das sind Connections, die ich auch heute noch habe. Von daher sind eigentlich meine Erinnerungen an München. Das Institut war ganz neu damals. Das war bestimmt auch ein Vorteil. Von daher habe ich eigentlich gute Erinnerungen an mein Studium.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so im Thema drinstecken, der BPHD, was ist das? Was hast du da gemacht?
Das ist der Bundesverband der Pharmaziestudierenden. Das ist quasi die Dachorganisation der Pharmaziestudierenden in Deutschland. Es treffen sich zweimal im Jahr, treffen sich die Vertreter aller Fachschaften zu einer Bundesverbandstagung. Offiziell machen sie Politik so ein bisschen, Nachwuchspolitik. Und das ist natürlich auch immer ganz viel Party dabei. Ich hatte da nie ein offizielles Amt, aber ich war, glaube ich, auf 10 Bundesverbandstagungen in ganz Deutschland und es hat immer ganz viel Spaß gemacht.
Nun wird gerade aktuell die Novellierung der Approbationsordnung diskutiert. Wenn du jetzt am Studium, du hast gesagt, dir hat es gefallen, so habe ich zumindest verstanden, und du bist auch ganz gut zurechtgekommen, wenn du jetzt was ändern könntest. Wenn du direkt im BMG sitzen würdest und würdest die Approbationsordnung ändern, was würdest du anpacken?
Ich würde, glaube ich, einfach Sachen rausschmeißen, die mit der Praxis überhaupt nichts zu tun haben. Also ich erinnere mich ans erste Staatsexamen, wo man dann, weiß ich nicht, die Elementeigenschaften von rotem Phosphor oder so, solche Sachen auswendig lernt. Es ist ja nicht mal so, dass man Sachen versteht. Das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt am Studium, dass man eigentlich nicht schlau sein muss, sondern man muss eigentlich nur fleißig sein. Ich glaube, mit Fleiß kommt man besser weiter als mit Verstehen. Man muss nie die Anforderung, man soll nichts hinterfragen. Dann kocht man die Analyse halt 5-mal, bis sie richtig ist, anstatt dass man sagt, naja, jetzt hat es zweimal nicht geklappt, jetzt überleg mal, warum es nicht geklappt hat. Also es ist viel zu wenig selber denken, viel auswendig lernen und es fehlt einfach, vielleicht ist es mit der klinischen Pharmazie besser, die hatte ich noch nicht. Es fehlt einfach der Praxisbezug. Ich stand im PJ am ersten Tag in der Apotheke und habe mir gedacht, so, ich könnte jetzt sagen, wie du Acetylsalicylsäure selber kochst, aber ich kann dir kein einziges Handelspräparat dazu nennen. Also ich würde es praxisbezogener machen und einfach ein bisschen entmüllen. Also ich bin Fan, nicht falsch verstehen, ich bin Fan der breiten naturwissenschaftlichen Grundlage, die soll es schon geben. Aber dafür muss ich keine 120 Arzneistoffsynthesen auswendig können.
Du hast ein Praktikum in einer öffentlichen und in einer Krankenhausapotheke gemacht. Was für Erfahrungen hast du dabei gesammelt?
Ich hatte Glück mit meinen beiden PJ-Apotheken, die waren beide ganz toll. Dass die öffentliche Apotheke, die war krankenhausversorgende Apotheke, die Rezeptur, Defektur, Zytoherstellung, Sterilherstellung. Also ich habe da wirklich eine rundum gute Ausbildung mit engagierten Kollegen gehabt. Krankenhausapotheke habe ich deswegen gemacht, weil ich eigentlich immer Krankenhausapothekerin werden wollte. Das war auch ganz toll. Die haben therapeutisches Drug Monitoring in der Apotheke gemacht, Drogenscreening aus dem Urin. Ich durfte damals schon, ich sage jetzt die Zahlen nicht, ne, sonst weiß jeder, wie alt ich bin, 2006 mit auf Visiten gehen. Ich hatte einen ganz engagierten Chef. Es war ein psychiatrisches Krankenhaus, wo natürlich man pharmazeutisch sich auch ganz gut austoben kann. Deswegen hatte ich, also meine beiden PJs waren eigentlich Volltreffer.
Das heißt, dieses Modell Apotheker auf Station, ich glaube in Niedersachsen wird das intensiv praktiziert. Du wärst auf jeden Fall jemand, der sagen würde, das braucht es bundesweit.
Ja, weil Apotheker sind Arzneimittelexperten. Wir haben viel mehr Pharmakologie, als das Mediziner haben. Und ich glaube, da nimmt auch niemanden was weg, sondern es wird sich einfach gut ergänzen.
Was macht ein gutes Praktikum aus? Also du redest so wie, oder sprichst so wie, wenn du von beiden sehr begeistert warst von dem Praktika. Was, diejenigen, die jetzt einen Praktikumsplatz suchen, wo sollen sie genau hinschauen?
Ich glaube, man muss nach Apotheken gucken, die breit aufgestellt sind. Also wenn ich mir jetzt einen PJ-Platz suchen würde, würde ich mir auf jeden Fall eine Apotheke suchen, die PDL macht. Weil ich denke, das ist die Zukunft.
Vielleicht ganz kurz PDL für die Hörerinnen und Hörer.
Pharmazeutische Dienstleistungen. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man Leute hat, die auch Lust haben, jemanden auszubilden und jemandem was zu zeigen und eben nicht, dass der Praktikant eine billige Arbeitskraft ist und den man dann nach 2 Wochen voll im HV einsetzen kann, sondern dass sich wirklich jemand verantwortlich dafür fühlt, dass die Person auch was lernt und man auch guckt, gibt's einen Plan in der Krankenhausapotheke, die hat ja verschiedene Abteilungen, gab es einfach einen Plan, von wann bis wann man in welcher Abteilung ist. Und ich glaube, das muss man einfach gucken, dass das vorher geklärt ist. Nicht, dass einer am Schluss, ups, jetzt hast du die ganze Zeit nur Kisten gepackt und sonst nichts gemacht.
Genau, es gibt für beide Bereiche, sowohl die öffentliche Apotheke als auch die Krankenhausapotheke, gute Leitfäden. Und das ist schon mal so ein erster Indikator, wenn die Apotheke die Leitfäden kennt, dass das Praktikum strukturiert erfolgt und dass man dann eben auch in verschiedene Bereiche reingucken
kann. Was, glaube ich, auch hilft, sich ist die Bewertung vom BPAD anzugucken. Die küren ja Praktikumsapotheken und dann kann man, glaube ich, auch einfach gucken, was andere Leute da für Erfahrungen gemacht haben.
Als Apothekerin warst du dann, glaube ich, 2 Jahre in der Krankenhausapotheke, 5 Jahre in der öffentlichen Apotheke aktiv. Das heißt, dieser Patientenkontakt, so, das hat dir schon alles sehr gefallen.
Ich habe einfach gerne Kontakt mit Leuten. Also das ist auch was mir jetzt an meinem Job Spaß macht. Und das war tatsächlich, was ich in der öffentlichen Apotheke schön fand. Was ich in der öffentlichen Apotheke ganz toll fand, ist, dass man, hängt vielleicht auch davon ab, wie man sich engagiert, dass man so viel direkte positive Rückmeldung gekriegt hat, dass man ganz oft, dass Patienten kamen, sich bedankt haben, geht gar nicht um Geschenke, die hat man auch gekriegt, aber dass Patienten, oh, sie haben mir geholfen, so gut wie sie, hat mich noch nie jemand beraten, jetzt, das war jetzt wirklich eine Hilfe, was sie, und das fand ich, hat total Spaß gemacht. Und auch in der Krankenhausapotheke, wir hatten den Vorteil, dass mein Chef da ziemlich gut vorgebaut hat und wir ein wirklich gutes Verhältnis zu den Ärzten hatten. Und die dann gesagt haben, oh, wir sind Psychiater, wir kennen uns mit somatischen Sachen nicht aus, wir fragen lieber mal die Apotheke. Und wir dann unglaublich gutes Standing haben und die mit ganz vielen Fragen auf uns zugekommen sind, ging von, kann man das zermörsern und über Sonde geben, bis zu, was ist weniger Anticholinerg, was machen wir denn da? Und die das wirklich geschätzt haben, diesen Kontakt zur Apotheke und die sich dann eben auch, also da war einfach ganz viel gegenseitige Wertschätzung und das hat Spaß gemacht.
So klingt das auch und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hast dann noch von 2008 bis 2010 Healthcare Management in Bayreuth fernstudiert bestimmt, ne? Was war der Grund da?
Er war tatsächlich Präsenz, aber nur war so blockmäßig. Der Hintergrund war, dass ich damals in der Krankenhausapotheke war und die dann auch ja unglaublich sparen mussten und wie überall und wir dann auch irgendwie Versorgungen nach außen verloren haben, weil das irgendwie angeblich jemand billiger konnte. Und mich hat das total genervt, wenn irgendwelche BWLer, die eigentlich inhaltlich überhaupt keine Ahnung haben, aufgrund von Zahlen, die sie da zusammenrechnen, sagen können, ja, das streichen wir jetzt weg, weil das kostet viel zu viel und aber überhaupt nicht die inhaltlichen Folgen abschätzen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte verstehen, was ihr da macht.
Irgendwann ging aber diese Zeit zu Ende. Was war der Grund, dass du sagst, ich nehme den Wechsel von der Pharmazie, für die du ja brennst, zum Journalismus? Du bist natürlich den Weg gegangen zum Fachjournalismus, aber trotzdem passiert ja das, was du gerade so beschreibst und was ich auch gut nachvollziehen kann, dieses Stück Kuchen, diese Packung Kaffee, dieser Dank, das passiert in deinem jetzigen Job eher seltener, oder?
Seltener, ja, tatsächlich. Die Leute melden sich, wenn sie was zu motzen haben meistens.
Warum hast du trotzdem gesagt, das ist meins, da will ich mal hin?
Tatsächlich, den einen Moment gab es gar nicht. Ich bin ja dann nach der Krankenhausapotheke an die Uni, weil ich promovieren wollte, habe ich dann nicht fertig gemacht. Und dann habe ich in der Zeit aber schon festgestellt, dass mir das eigentlich total Spaß macht, so fachliche Inhalte irgendwie zusammenzufassen und aufzuschreiben. Man musste ja dann alles Mögliche da auch aufschreiben. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich könnte dann in die Krankenhausapotheke gehen und nebenher vielleicht irgendwie freiberuflich was schreiben. Und dann war der Vertrag an der Uni abgelaufen. Ich hatte in der öffentlichen Apotheke gearbeitet. Das war auch, hat auch Spaß gemacht. Aber es war immer klar, das ist nicht das, was ich ans Ende meines Lebens machen will, weil ich hatte das Gefühl, es fordert mich irgendwie fachlich zu wenig. Das war mir irgendwie zu, und auch Bürokratie. Und dann kam damals der Benjamin Wessinger, mein Geschäftsführer und Mitchefredakteur, zu mir. Wir haben zusammen studiert. Kam, hat gesagt, er würde Chefredakteur der Deutschen Apothekerzeitung werden und würde noch eine Redakteurin suchen, ob ich nicht Lust hätte. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht?
Das heißt, das war eher ein Zufallsprodukt.
Ja, tatsächlich. Es ist mir gerade so zugefallen.
Und offensichtlich ja ein sehr glücklicher Zufall, denn du bist ja sehr, sehr mit großer Leidenschaft und mittlerweile schon sehr, sehr lange in diesem Bereich tätig. Um auf diese Broschüre nochmal zurückzukommen, die WIV-Apotheker, die dort die pharmazeutischen Tätigkeitsfelder vorstellen. Dort heißt es, dass die Stellen in den Medien begrenzt sind, sodass angesichts der großen Bewerbungsdichte für die Tätigkeit eines Redakteurs bzw. Fachjournalisten ein Volontariat von 15 Monaten oder der Besuch einer Journalistenschule mit integriertem Redaktionspraktikum hilfreich ist. Für viele Fachmedien ist diese zusätzliche journalistische Ausbildung inzwischen Einstellungsvoraussetzung. Trifft das so noch zu?
Also bei uns ist es keine Einstellungsvoraussetzung. Wir haben Leute ohne journalistische Vorbildung, ich zum Beispiel, die da komplett den Quereinstieg gemacht haben. Das kann man immer machen. Dann wäre aber wahrscheinlich die Voraussetzung, dass man ein bisschen Berufserfahrung hat, dass man nicht direkt von der Uni das macht. Ansonsten begrenzte Stellen, wenn man pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apothekerzeitung, Apotheke ad hoc, das ist das Pharmazeutische, aber es gäbe ja darüber hinaus, also es gäbe ja theoretisch auch noch die Ärztemedien, Ärzteblatt, Ärztezeitung. Aber ja, im Gegensatz zur öffentlichen Apotheke oder Industrie ist es natürlich wenig. Aber was man natürlich immer machen kann, man kann das ja freiberuflich machen. Also wir arbeiten tatsächlich viel mit freien Autoren zusammen, die für uns Artikel schreiben, die das zum Teil hauptberuflich machen, die das zum Teil neben ihren normalen Jobs machen, die dann Auftragsarbeiten annehmen für uns und auch für andere Medien. Und das finde ich tatsächlich, wenn man das erstmal ausprobieren will, ist das eigentlich ein ganz guter Einstieg, dass man sich meldet bei uns und sagt, hier, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich schreibe gerne, gebt mir ein Thema. Und das ist dann natürlich, wenn wir dann Stellen ausschreiben und da bewirbt sich jemand, der ein langjähriger Freier für uns ist und wir sagen, der kann das super, ist natürlich ein ganz großer Vorteil.
Jetzt haben wir jemand, der oder diejenige hat schon ein paar Artikel geschrieben, ihr wart zufrieden. Was muss er denn mitbringen für Stärken und Fähigkeiten, um dann geeignet zu sein, auch hier glücklich zu werden letztendlich?
Also hilfreich ist bestimmt, wenn man eine gewisse Belastbarkeit hat, weil es ja natürlich, wir arbeiten auf Deadlines hin, wir haben einen Redaktionsschluss in Zeiten von online, ist ja, das jetzt so gut ist, am besten immer alles gestern schon gewesen und so. Das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man da ein bisschen stressresistent ist. Aber das ist man, glaube ich, wenn man aus der Apotheke kommt. Dann hilft es, wenn man Ideen hat. Wenn man sich, man muss ja überlegen, was könnten wir machen? Was könnte unsere Leute interessieren? Irgendwie neue Sachen entwickeln. Das ist auf jeden Fall auch hilfreich. Und was auch hilfreich ist, aber vielleicht nicht zwingend ist, wenn man ein kommunikativer Mensch ist. Weil man ist ja schon, je nachdem, was man, welches Feld man beackert, aber vor allem, wenn man so ein bisschen Berufspolitik und solche Sachen macht, dann ist man ja schon auch immer darauf angewiesen, dass einem Leute irgendwas erzählen. Und die Informationen bekommt man natürlich nur, wenn man mit Leuten spricht. Oder man geht auch auf Veranstaltungen und geht auf Pressekonferenzen, geht auf Fortbildungen. Und es macht natürlich mehr Spaß, wenn man da auch irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommt und sich austauscht.
Als Tipp würde ich mitnehmen für junge Pharmaziestudierende oder auch Apothekerinnen und Apotheker, die das jetzt hören und sagen, ich hätte da Interesse zu sagen, schaut mal, dass ihr im Prinzip in Text ein Thema euch nehmt, vorschlagen könnt oder wendet euch an die Redaktion, fragt, gibt's ein Thema, was ich bearbeiten kann, und so kann man sich mal rantesten.
Genau, so kann man da ganz leicht reinkommen.
Ich habe an dich 4 Satzanfänge, die du bitte einmal vervollständigst. Die Pressefreiheit ist
ein ganz wichtiges Gut.
Die sozialen Medien sind
gefährlich mittlerweile.
Es gibt ja eine Bewegung rund um die sozialen Medien zu sagen, es braucht dort mehr Aufsicht, es muss kontrolliert, reguliert werden. Kannst du dem was abgewinnen?
Jein. Also ich bin eigentlich im ersten Schritt kein großer Fan, immer alles kontrollieren und regulieren zu wollen. Aber wenn man an den Punkt kommt, dass die Eigenverantwortung der Menschen offensichtlich nicht funktioniert, dann denke ich, muss man irgendwas tun. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir. Und ich glaube, was hier gerade läuft, mit, dass es eben zurückgedreht wird mit Fake News und Deepfakes und was da alles läuft. Also das hat Dimensionen, die mittlerweile wirklich gefährlich sind. Vor allem, weil da ja Leute mitmischen, die ganz andere Interessen verfolgen.
Das ist wohl so. Zwei Satzanfänge sind noch offen. Als Frau in der Medienlandschaft.
Könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass das so speziell ist. Es ist vielleicht eher der Kontakt mit der Standesvertretung manchmal, die ja sehr doch männlich dominiert ist, dass ich manchmal nicht weiß, ob nicht manche Sachen vielleicht leichter wären, wenn man keine Frau wäre. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich da nicht ernst genommen würde.
Die Pharmazeutische Zeitung
ist natürlich erstmal unser größter Wettbewerber. Aber wir haben mit den Kollegen von der Pharmazeutischen Zeitung ein ganz entspanntes und wirklich sehr gutes kollegiales Verhältnis.
Da kann ich mich an andere Zeiten erinnern. Umso schöner ist, dass du das so sagst. Die Deutsche Apothekerzeitung, wo du arbeitest, gehört zur Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag. Kannst du uns diese Mediengruppe ein wenig vorstellen?
Zur Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag gehören verschiedene, ja gar nicht nur Verlage, sondern Medienunternehmen. Und das wahrscheinlich bekannteste ist der Deutsche Apotheker Verlag. Und die Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Pharmaziestudierende kennen das und haben alle diese Bücher mit dem bordeauxfarbenen Rücken im Regal, wo man sofort das Regal jedes Pharmaziestudierenden erkennt. Die kommen von uns. Genau, und bei uns erscheint die Deutsche Apothekerzeitung, die PTA Heute, das sind, glaube ich, die bekanntesten, noch die KPH für die Krankenhausapotheker und noch ein paar andere Zeitschriften. Und dann gehören zur Mediengruppe eben noch andere Verlage, die aber zum Teil auch mit Pharmazie gar nichts zu tun haben. Also es gibt geisteswissenschaftlich, es gibt Sachbücher und noch alles mögliche andere. Und dann gibt es noch Tochterfirmen wie apotheken.de, die Websites für Apotheken die machen, und das Deutsche Apothekenportal, die eben auch mit Apotheken was zu tun haben.
Am 1. Juli 1861 gab es das erste Mal das Pharmazeutische Wochenblatt aus Württemberg. Damit ist schon gesagt, die DAZ feiert in diesem Jahr den 164. Geburtstag und hat ihren Ursprung in Baden-Württemberg. Was macht für dich die Deutsche Apothekerzeitung aus?
Ich glaube, der große Vorteil, den wir haben, ist unsere Unabhängigkeit, dass wir eben nicht das Standesorgan sind und deswegen einfach bestimmte Sachen aussprechen dürfen oder können oder vielleicht auch müssen, die sich die PZ nur denken darf. Und eben, dass wir versuchen, wirklich auf hier wissenschaftlichen, hohen Niveau fundierte Informationen die an die Apothekerschaft zu bringen. Das ist auch unser Anspruch, dass die Apotheker alle Informationen, die sie brauchen, bei uns finden. Und auf was wir auch ganz großen Wert legen, ist die Unabhängigkeit, die Trennung von Anzeigen und Redaktion. Also Anzeigenkunden, die melden sich dann zwar bei uns, wenn wir irgendwas schreiben über Produkte, was ihnen nicht gefallen, aber die sehen unsere Texte nicht, die haben dann nicht reinzureden, die kriegen das vorher nicht zu sehen. Wir sehen die Anzeigen vorher auch nicht, dass wir uns da nicht beeinflussen lassen.
Die DAZ hat aktuell, vielleicht ist es sogar schon mehrere Monate, ich hoffe nicht Jahre her, ein neues Layout. Wie kam es dazu? Sieht frisch aus, moderner, ich finde es sehr gelungen.
Danke. Das Alte ist einfach ein bisschen in die Jahre gekommen. Genau, und die Idee war eben, es zu modernisieren. Und wir haben uns gedacht, also wir haben uns überlegt, wenn ich eine Zeitung in die Hand nehme, dann sollte es ja auch Spaß machen. Also für die reine Informationsbeschaffung nutzt man ja heutzutage, oder die wenigsten Menschen nutzen ja noch irgendwas Gedrucktes, sondern die reinen News, die Informationen, das kriegt man aus dem Internet. Und deswegen haben wir gesagt, versuchen wir die Zeitung so ein bisschen magaziniger zu gestalten, dass man sagt, man hat eben Lust, sich das wirklich auch in Ruhe anzugucken.
Das hat man auf jeden Fall. Wenn man jetzt die DAZ, dann gibt es da auch immer so einzelne Beilagen. Ich glaube, Uni-DAZ ist eins und die Pharmazeutische Geschichte. Ist das noch so?
Ja,
und,
ist noch so.
Und gibt es da noch mehr?
Es gibt noch das Thema-Heft, das sind so bestimmte Beratungsthemen, das viermal im Jahr noch erscheint, wo es zu einem Thema Erkältungen oder irgendwie solche Sachen gibt.
Okay, und wie entscheidet sich, ob so ein Exemplar fertig ist? Hat das wenn es ein Thema gibt, oder wann gibt es so die Unidats? Hat das auch einen regelmäßigen Erscheinungszyklus?
Die Unidats erscheint zweimal im Jahr, jeweils zum Semesterbeginn. Und der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, mit denen vereinbaren wir einfach vorher, in welchen Abständen. Das ist ja quasi deren Verbandsblättchen. Das klingt so despektierlich.
Nein.
Genau, und das vereinbaren wir einfach mit denen, in welchen Abständen das erscheint.
Nun machst du das ja schon eine Zeit lang. Wie hat sich so die Berichterstattung aus deiner Sicht verändert? Oder hat sich da gar nicht so viel verändert für die Print-DAZ?
Also ich glaube, die Berichterstattung in der Print-DAZ hat sich tatsächlich sehr durch online geändert, dass man eben immer überlegen muss, was ist es eigentlich überhaupt noch wert, in Print zu nehmen, oder ist die Halbwertszeit eigentlich viel zu kurz, um es da irgendwie reinzupacken. Aber ansonsten, dass man versucht, aber das gilt für online eigentlich auch, dass man da den Qualitätsanspruch hochhält. Ich glaube, für Print hat sich es gar nicht so sehr verändert.
Nun haben wir eine Situation, dass Produktion und Vertrieb von gedruckten Zeitungen kostenintensiv ist und auch immer teurer werden. Es gibt gerade Mediengruppen wie Funke zum Beispiel, die frühe Zustellung, also dass man das eben zum Frühstück schon hat, einstellen. Teilweise wird auch diskutiert, ob Tageszeitungen nur noch an gewissen Tagen erscheinen. Wie ist das jetzt im Bereich eines Fachmediums? Macht die Entwicklung in Bogen um euch oder habt ihr dieselbe Herausforderung und ist es immer wieder schwierig, Print zu finanzieren und dann auch zu ermöglichen?
Ist es tatsächlich. Also wir haben einmal das Problem mit der Post, dass in vielen Gegenden Deutschlands einfach an bestimmten Tagen keine Post mehr zugestellt wird. Das war auch mit ein Grund, dass wir die Montagsausgabe der Apothekerzeitung, dass wir die auf einen Newsletter umgestellt haben, weil die Montagsterminzustellung ist ungefähr der teuerste Zustellungsslot, den man in der Deutschen Post buchen kann. Es gibt aber ganz viele Ecken in Deutschland, da kommt Montag überhaupt keine Post mehr. Und das ist nicht der hinterste Schwarzwald oder so, sondern das ist schon. Und dann eben auch, ja, das Porto steigt immer mehr. Mittlerweile haben sich ja auch die Post ja auch selber diese Zustellungszeiträume geändert. Also nee, das trifft uns genauso wie alle anderen.
Muss man Sorge um seine Deutsche Apothekerzeitung haben?
Nein. Was wir tatsächlich auch natürlich sehen, ist das geänderte Nutzerverhalten. Das war ja früher tatsächlich so, als du studiert hast, als ich studiert habe. Man hat fertig studiert, dann hat man die DRZ bestellt und die Angehörigen bestellen sie dann ab, wenn man gestorben ist. Und das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Und das ist nicht mehr so. Diesen Automatismus, man sieht es ja auch bei den Tageszeitungen, dass man eine Tageszeitung hat, das ist einfach nicht mehr so. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch oder machen wir uns auch Gedanken über andere, über Digitalabos. Wir haben ja jetzt auch ein neues E-Paper gelauncht, dass man eben auch versucht, da dem geänderten Nutzerverhalten entgegenzuwirken und dass man auch zunehmend gucken muss, dass man eben auch mit Digitalprodukten Geld verdient.
Du warst bist seit 2015 für DRZ Online aktiv, dann 2017 die Chefredakteurin für DRZ Online. Wie hat aus deiner Sicht dieser Online-Bereich sich entwickelt, dass die Nutzeranzahl steigt da kontinuierlich, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es immer noch steigt. Das ist immer auch ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil ja Google immer mal seinen Algorithmus ändert und das merken wir sofort. Aber seit 2015 ja auf jeden Fall steigt es. Und was ich tatsächlich finde, gefühlt vor allem seit Corona, dass sich die Informationen unglaublich verdichtet haben. Also man kommt fast nicht mehr hinterher, dass man fast nicht mehr schafft zu sagen, da passiert so viel. Man muss manchmal wirklich Abstriche machen. Man muss sich auch überlegen, wollen wir das überhaupt? Das ist überhaupt wichtig für die da draußen, dass man da alles mitnimmt. Dann ist es natürlich auch zum Teil durch die Konkurrenz getrieben, die auch unglaublich schnell ist und die natürlich dann auch beäugt wird. Und das finde ich schon, das hat sich wirklich verändert, dass sich da die Geschwindigkeit, mit der Sachen passieren und die Gefahr, dass man vielleicht Sachen dann nicht mit der gebotenen Sorgfalt macht, nur um da irgendwie in diesem Battle irgendwie mitzuhalten. Das ist nicht nur bei uns so, das ist ja bei allen Medien so. Und man sieht auch im Nutzerverhalten, da wird dann irgendwie eine Überschrift gelesen und weiter überhaupt nicht. Und dann gibt es den Aufschrei. Und das, finde ich, hat seit ein paar Jahren eine Geschwindigkeit, die hat es nicht, als ich angefangen habe. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht.
Kann man da etwas dagegen steuern oder ist man letztendlich getrieben in dem System?
Ich glaube, man muss für sich die Entscheidung treffen, ob man sich da ein Stück weit frei macht von und sagt, wir machen jetzt lieber Sachen, die vielleicht niemand anders macht oder wir sind vielleicht ein bisschen langsamer, dafür ist es bei uns aber tiefgründiger oder richtiger oder man hängt halt da dem Battle nach. Also das muss man für sich entscheiden und das ist auch keine leichte Entscheidung. Ich glaube auch nicht, dass man die allgemeingültig treffen kann, dass man es in jedem Fall immer macht.
Ja. Unterscheiden sich Online und Print so in ihren Schwerpunkten oder ist das, wie handelt ihr, ob ein Thema jetzt in Print geht oder online geht oder geht beides und dann Print ist in einer anderen Tiefe? Wie wird da die Unterscheidung getroffen?
Mittlerweile ist es ja auch so, dass wir die Artikel, die großen, umfassenden Artikel, die wir früher online gar nicht hatten, die haben wir ja mittlerweile auch online, aber halt hinter einer Registrierungsschranke. Und diese ganz kurzlebigen News, die laufen in Print nicht. Und was man dann tatsächlich macht, ist, dass man für Print dann Sachen zusammenfasst und einordnet, dass man sagt, man hat jetzt zu einem Thema hat man jetzt 5 News gehabt und da hat sich 3-mal umgedreht, die Entwicklung. Und für Print macht man dann eine Einordnung dazu, die einfach ein bisschen längere Halbwertszeit dann veröffentlicht.
Kannst du es verstehen, dass manchmal die Kolleginnen und Kollegen sagen, also ich bestelle jetzt alle Newsletter ab, mir ist das alles zu viel?
Ja, verstehe ich. Also ich könnte das nicht, weil ich habe das Gefühl, sei es berufsspezifische Sachen oder auch grundsätzlich. Ich kann das nicht, aber ich kann mir auch, kann diese Vogelstrauß-Taktik schon auch ein bisschen verstehen.
Ja, und es ist halt sehr viel, was in der Apotheke auf einen zukommt, von den eigenen Organisationen, von den Medien. Das ist schon ganz schön viel und da kann man das manchmal verstehen. Es ist letztendlich die Aufgabe, das wirklich immer zu clustern, dass man das so gut wie möglich für die Nutzer aufbereitet. Und das macht er ja ganz vorbildlich. Und das liegt ja auch an dir, denn du bist seit 2023 Chefredakteurin der Deutschen Apothekerzeitung. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das kam dazu, dass wir ein bisschen personelle Umbrüche hatten. Also meine Kollegin, die Frau Uhl, die ja langjährig Chefredakteurin war, die ist in Ruhestand gegangen. Und wir auch dann die Bestrebung gab, Print und Online wieder zusammenzuführen und so hat sich das dann ergeben.
Macht das Sinn, das zusammenzuführen?
Ja, macht schon Sinn, weil wir einfach festgestellt haben bei der Trennung, dass wir manche Sachen einfach doppelt machen, weil dann Menschen total irritiert waren, weil ich glaube, nach außen wurde die Trennung gar nicht so wahrgenommen und dann Menschen irritiert waren, weil einfach die Absprache nicht gut war, dass zwei Leute von uns an der gleichen Stelle angefragt haben. Oder das ist ja auch wirklich Quatsch, wenn der gleiche Artikel zweimal geschrieben wird, nur weil er einmal fürs Heft oder einmal für online ist. Und also es man sollte da schon die Synergien nutzen und sich nicht doppelte Arbeit machen.
Wie darf ich mir denn jetzt einen Arbeitsalltag von dir als Chefredakteurin vorstellen?
Wir machen morgens, machen wir eigentlich immer erstmal einen kurzen Teams-Call. Wir haben ja eben die Kollegen in Berlin sitzen, zumindest manchmal welche im Homeoffice, wo wir uns kurz besprechen, was an dem Tag so anliegt und was für Themen anstehen, an was wir denken müssen, was wichtig ist. Dann sind es oder irgendwelche organisatorischen Dinge, solche Sachen. Und dann ist es tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich mache auch noch relativ viele Sachen operativ. Also ich schreibe immer noch relativ viel und kümmere mich auch um Artikel. Das Dienstheft kommen muss ja jemand gestalten. Wo macht man eine Zwischenüberschrift hin? Wo macht man eine Aufzählung? Das mache ich auch noch. Und dann muss man sich natürlich um organisatorische Sachen kümmern, wie Rechnungen abzeichnen, Urlaube freigeben, Honorare freigeben und solche Sachen. Und dann ist natürlich der Part, das ist eigentlich der, den ich am allerliebsten mag, auf Veranstaltungen gehen, um darüber zu berichten, aber natürlich auch, um den Verlag und die DAZ in gewisser Weise ja auch zu repräsentieren.
Freut man sich, wenn ihr bei Veranstaltungen seid?
Ja, den Eindruck habe ich schon.
Das glaube ich auch. Wenn du für deine Arbeit so gewisse Werte festlegen würdest, was ist dir besonders wichtig als Chefredakteurin der DAZ?
Seriös klingt so spießig, aber ich möchte eigentlich versuchen, dass es eben nicht reißerisch und bildzeitungsmäßig ist und eben dann letztendlich nicht hält, was dahinter steckt und dass man keine Panik verbreitet. Und was ich tatsächlich auch nicht möchte, wir machen manchmal Sachen nicht, weil wir dem Berufsstand nicht schaden wollen. Weil auch wenn wir manchmal so von der Standesvertretung vielleicht ein bisschen kritisch und die ganz Bösen sind wir nicht, die Halbbösen, gesehen werden, letztendlich wollen wir das Gleiche. Ja. Wir wollen ja die Apotheke vor Ort irgendwie stärken. Und dann sind schon manchmal Sachen, wo wir sagen, das hängen wir jetzt nicht an die große Glocke. Also das ist eigentlich, ich möchte mit dem, was ich tue, ja, es klingt jetzt pathetisch, aber es soll eigentlich irgendwie der Apotheke nutzen.
Mit schaffst du die perfekte Überleitung zum letzten Themenfeld, so ein wenig die Apotheke und die Standesorganisation. Ich habe wieder vier kurze Sätze. Die Abda als Spitzenorganisation der Apothekerschaft braucht?
Vielleicht mal eine echte Reform und nicht nur ein Reformchen.
Als Frau in der apothekerlichen Berufspolitik?
Ich habe ja dann nur so eine Beobachterposition. Ich bin da ja gar nicht direkt drin. Aber ich glaube oder ich weiß, dass es nach wie vor nicht einfach ist und man da schon immer noch mit, glaube ich, den gleichen Vorbehalten und Klischees zu kämpfen hat, wie man es in allen anderen Führungspositionen auch hat.
Die Bundesapothekerkammer ist?
Ich hoffe auf einem guten Weg.
Die Apothekerin bzw. der Apotheker der Zukunft?
Er sollte im System der Arzneimittelfachmann die Arzneimittelfachfrau sein und es sollte selbstverständlich sein, dass alles, was sich um Arzneimittel bezieht, die Nummer eins Ansprechpartner sind für Patienten, für Ärzte, für alle. Und ich glaube, durch den niedrigschwelligen Zugang haben die ganz viel Potenzial, was gerade nicht ausgeschöpft wird. Also ich finde diese Lotsen-Idee mit Pharmacy First. Und also ich glaube, da sind schon Aufgaben, die Apotheker, es würde ihnen gut zu Gesicht stehen, wenn sie die übernehmen könnten, auch einfach um ihr eigenes Standing noch ein bisschen unter den Beweis stellen, aber tatsächlich auch, um das System nachhaltig zu entlasten.
Nun, wenn man bei dem Thema Standesorganisation und Berufspolitik bin, du bist du ja Apothekerin. Bist du selbst berufspolitisch aktiv oder funktioniert das nicht, weil da ja immer ein Interessenskonflikt da ist, ne?
Also wenn ich einen anderen Job hätte, würde ich mich sofort in eine Kammer Delegiertenversammlung wählen lassen. In meiner jetzigen Position finde ich es blöd. Da bin ich lieber der Beobachter von außen. Und eigentlich ist es auch ganz schön, das ist wie Oppositionspolitik. Man kann immer nölen, dass alle anderes schlecht machen und man muss es aber selber nicht besser machen.
Ja, es ist trotzdem schwierig als jemand, der Pressevertreter ist, wenn man dann eben auch berichten soll. Warum sollten diejenigen Hörerinnen und Hörer, die bald Apothekerinnen oder Apotheker sind, warum sollten die auf jeden Fall in die Berufspolitik gehen?
Das ist die Chance, die eigene Zukunft mitzugestalten, finde ich. Also es ist ja dadurch, dass der Apothekerberuf so organisiert ist, wie er organisiert ist, hat ja die Standesvertretung als Teil der Selbstverwaltung schon relativ viel Gestaltungsspielraum. Und das ist ja zumindest politisch so gewollt. Und ich sehe da auch gerade keine Bestrebungen, das zu ändern. Und ich finde, wenn man sich nicht nur beschweren will, sondern wirklich da auch aktiv was machen, dann sollte man das tun. Und das geht ja über die Kammern oder auch die Verbände, geht das ja auch wirklich sehr niedrigschwellig.
Was macht für dich eine gute Selbstverwaltung aus?
Sie sollte ihre Mitglieder stärken und unterstützen. Ich habe nicht, das glaube ich, das ist nicht, zumindest haben die Mitglieder nicht immer zwingend den Eindruck, dass das so ist. Vielleicht ist auch manchmal der Eindruck falsch. Ja, aber eigentlich finde ich, im Endeffekt sollten sie ein bisschen eigentlich der Anwalt der Apotheker nach außen sein.
Die Apothekerschaft diskutiert gerade über die Apotheke der Zukunft. Du hast geschrieben, die Redewendung wabert, so der schon im Kreis. Du hast einen Kommentar gemacht, Butter bei die Fische. Weißt du, wo die Redewendung herkommt?
Ich habe es nachgelesen in dem Zusammenhang, weil man irgendwie die Butter ganz am Schluss erst auf den Fisch gemacht hat und wenn die Butter aber nicht drauf ist, dann war das Essen nicht komplett.
Genau, mit der Butter ist es dann fertig, ist genau das, was passieren soll, endlich passiert. Nun, wenn man so über Apotheke der Zukunft, vielleicht hast du es wahrscheinlich schon bei dem Thema Apotheker der Zukunft oder Apothekerin der Zukunft gesagt, was würdest du dir wünschen, was dort vorgetragen wird, was in so einem Konzept drinstehen sollte?
Also ich finde, essentiell wäre, den Heilberuf Apotheker zu stärken, auch eben zur Abgrenzung im Gegensatz zu den DMs dieser Welt, dass wir eben nicht eine Abgabestelle für Arzneimittel sind, weil das können Automaten, können das meiner Meinung nach besser und fehlerfreier Packungen abreichen, da brauche ich keine Menschen für. Aber wir sind ein Heilberuf, der niedrigschwellig erreichbar ist und ich finde, das sollte man in den Fokus stellen und dass man einfach vielleicht schon auch zu anderen Zeitpunkten im System Zugang zu Menschen hat, also irgendwie puncto Prävention. Und es gibt ja so Zahlen, wie oft Leute in die Apotheke gehen und wie oft sie zum Arzt gehen, auch wenn letzteres in Deutschland erschreckend oft ist. Apotheke ist schon immer noch öfter. Und ich glaube, da die Position der Apotheke, die einfach nah an den Menschen dran ist, auch Menschen, die oft über einen langen Zeitraum kennt und aber gleichzeitig eben heilberufliche Expertise mitbringt, das, finde ich, sollte man da in den Fokus stellen.
Nun höre ich das sehr häufig, das Thema Prävention, weitere Leistungen. Häufig rutscht dann bei diesen Argumenten das Arzneimittel immer weiter zurück. Aber das Arzneimittel ist ja schon, du hast ja selbst gesagt, du hast Pharmazie studiert, weil du naturwissenschaftlich interessierst. Also das Arzneimittel fasziniert uns ja mit den Wirkungen, was da alles so passiert. Rücken wir nicht so ein bisschen das Arzneimittel aus dem Mittelpunkt unserer Betrachtung? Wäre es nicht viel wichtiger, bei der Apotheke der Zukunft auch das Arzneimittel in der Mitte zu haben und sagen, was können wir dort herum noch besser machen? Also zum Thema Wiederholungsverordnung muss das letztendlich sein. Können wir die Therapiebegleitung mit eben solchen Blutdruckmessungen und so weiter viel besser machen? Aber dass wir das Arzneimittel nicht ganz aus dem Fokus verlieren?
Auf jeden Fall, weil das ist ja das, mit dem wir uns irgendwie richtig gut auskennen. Ich weiß nur nicht, ob die Sachen, die man rund ums Arzneimittel machen kann, nicht irgendwann auch endlich sind. Und manche Sachen, die wir aktuell ums Arzneimittel machen, sei es Beschaffung, Logistik, was weiß ich denn was, das sind ja Sachen, wo man sagt, das ist der Punkt, wo wir wirklich durch Maschinen ersetzbar sind. Und wenn man sagt, man muss dann neue Felder finden, die man beackern muss oder möchte, finde ich, wäre Prävention ein gutes Thema, vielleicht um keine Arzneimittel zu brauchen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ja, eigentlich sollte es vor allem rund ums Arzneimittel, Therapiebegleitung und solchen Sachen, sollte eigentlich der Fokus drauf liegen. Aber vielleicht dann eben auch die Leute sich irgendwie zu krallen, die noch gar kein Arzneimittel brauchen.
Vorletzte Frage, warum ist der Beruf der Apothekerin der schönste Beruf der Welt?
Was ich vorher schon gesagt habe, man kriegt eben, wenn man vor allem in der Apotheke arbeitet, diese unglaubliche Wertschätzung von den Leuten, denen man hilft. Ich finde, man kriegt eine unglaublich breite, vielseitige Ausbildung. Allein wenn man sich schon anguckt, was man als Apotheker, als Apothekerin eigentlich alles tun kann. Eben auch in die Medien gehen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
Nun heißt ja dieser Podcast Dein Rezept fürs Leben. Was ist so dein Rezept oder deine Werte für dein persönliches Leben, was du den Hörern und Hörern mitgeben kannst?
Ich glaube, meine größte persönliche Stärke ist, dass ich schaffe, aus allen Situationen zu versuchen, das Gute rauszuziehen. Also zu überlegen, jetzt ist es so, und dann zu gucken, naja, was kann ich denn jetzt daraus, wie kann ich denn jetzt hier weitermachen? Und ich glaube, das ist tatsächlich, was einem sehr viel weiterhilft, wenn man grundsätzlich versucht, optimistisch in die Zukunft zu blicken.
Dann wollen wir das gemeinsam tun, Julia. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Alle Links rund um den Deutschen Apothekerverlag, die Deutsche Apothekerzeitung, auch die Informationen, die es über dich gibt, die findet ihr in den Sendungsnotizen. Julia, herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.